Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon und mit Theater, das ja locker mal Zeiten und Welten zu überbrücken vermag, aus Hannover und Washington. Und mit Kunst, die uns immer auch den Spiegel vorhält und nach einer besseren Welt fragt, in München oder Taiwan. Als vor 25 Jahren die Weltausstellung Expo in Hannover Zukunft zeichnete, da gab es dort längst das Festival Theaterformen. Es konnte damals sehr gut zum experimentellen Vorzeigeprojekt umformatiert werden. Ursprünglich aber wurde es von der Volkswagen-Stiftung finanziert und in Wolfenbüttel etabliert. Später übernahm das Land Niedersachsen und die Gastgeber sind seither abwechselnd die Staatstheater in Braunschweig und Hannover. An beiden Spielorten stehen jetzt Wechsel in den Intendanzen bevor und auch die Leiterin der Theaterformen, Anna Mülter, verabschiedet sich mit ihrer fünften Ausgabe. Was macht das Festival heute besonders? Michael Lages verfolgt die Theaterformen seit ihren Anfängen und hat auch die aktuelle Ausgabe für uns begleitet.
Auch der schwerste Weg kann so leicht sein, so entspannt, ja sogar heiter. Aus Glasgow ist Claire Cunningham zum Festival nach Hannover gekommen, eine der Pionierinnen im Umgang mit Behinderung in den Künsten. Und im kleinen Ballhof vom Staatstheater in Hannover erzählt sie von ihrem Weg. Auf Krücken bewältigt sie ihn, nutzt die vor allem als Stützen und erklimmt tatsächlich mit ihnen aber auch die 10 ansteigenden Reihen im Saal. Immer über die Stuhllehnen hinweg und zwischen staunenden Gesichtern im Publikum hindurch, immer weiter hinauf. Oben angekommen, als sei sie auf dem Gipfel eines 4000ers, riskiert sie sogar ein Spiel mit dem Echo. Und dieses Echo spielt ihr natürlich die Theatertechnik zu. Und so kommt in Cunninghams Performance auch der Ort selbst zu Wort, der ihr diesen Umgang mit der eigenen körperlichen Einschränkung ermöglicht. Das Theater selbst, der Ort, der sogar die Träumerei vom Hochgebirge möglich werden lässt. Sanft und ruhig geht sie das spielerische Abenteuer an, macht gelegentlich auch Pausen. Und wenn sie mal verschnaufen muss, ist sie nur Mensch und wir sollen es mit ihr sein. Gustav Mahler begleitet sie und uns dabei. Songs of the Wayfarer, so der Titel des tatsächlich sehr berührenden Abschlussgastspiels bei den Theaterformen, sind die Lieder eines fahrenden Gesellen, geschrieben um 1885 herum, Mahlers erster Liederzyklus. Ab und zu, so wirkt es, bekommt Cunningham einfach mal Lust zu singen auf dem beschwerlichen Weg, als würfe sie dabei einfach die Krücken weg. Aber immer sind die präsent, denn ein Krückenberg ist an der Bühnenseite rechts aufgetürmt. Einmal kriecht sie in den Berg hinein. Dieses Krückengebirge ist ihr Zuhause. Claire Cunningham spricht gar nicht viel. Das Ziel vom Spiel ist der Weg, den sie durchs Theater geht. Eine Übersetzung für Gehörlose erweitert, wie so oft beim Hannoverschen Festival, den Horizont und der Beifall ist gemischt. Applaus einerseits, andererseits auch das wunderbar freundliche Händewedeln, das seit auch schon 25 Jahren, seit Christoph Schlingensiefs Chance 2000 in Hamburg, endgültig Einzug gehalten hat auf der Bühne. Das ist eine Art Alleinstellungsmerkmal geworden für die Theaterformen, besonders in den 5 Jahren mit Festivalleiterin Anna Mülter. Immer wieder hat sie Produktionen ins Programm genommen, die physische und psychische Beeinträchtigungen und Behinderungen in den Mittelpunkt stellen. Wie Parmois, Diana Anselmos Produktion aus Mailand. Die erzählt von Thomas Alva Edison, der ja nicht nur und nicht ganz zu Recht als Erfinder der Glühbirne gilt, sondern auch Hilfsmittel für Menschen mit Hörschädigungen entwarf. Etwa den Phonographen, der am Beginn der Entwicklung hin zu Schallplatte, Tonband und CD stand. Das Theater versammelt alle Medien zur faszinierenden Lehrstunde über fremde Welten. Noch fremder ist diese Welt. Alice Charoure aus Beirut hat Zeitzeuginnen versammelt, die von jungen Frauen erzählen, die als Arbeitsmigrantinnen etwa aus Eritrea in den Libanon kommen. Dort werden sie Teil eines ziemlich sklavenhalterischen Systems namens Kafala, rechtlos, hoffnungslos, hier wie zu Hause vergessen. Shahur setzt diesem Schicksal Rituale als lebendige Erinnerung entgegen. Solche Formen von Fremdheit zugänglich werden zu lassen, vielleicht sogar vertraut, das bleibt das Ziel der Theaterformen. Florentina Holzinger, erstmals in Hannover zu Gast, hofft derweil auf Engel, die wie Ärzte sind.
A doctor who can fix our bodies and cure the system.
Über A Year Without Summer, Holzingers jüngste Arbeit, wird viel gestritten. Aber Produktionen wie diese sichern dem Festival die nötige Prominenz. Und diese Absicherung werden die Theaterformen immer brauchen. Und darüber hinaus eine neue, starke, prägende Idee für das Festival, das jetzt im Umbruch ist und wieder eine neue Chance bekommen sollte.
Michael Lages mit einer Bilanz der Theaterformen in Hannover. Die Freiheit ist in Hongkong langsam gestorben und es gab mehrere Totengräber. 1997 übergab Großbritannien die ehemalige Kronkolonie an China. Das Motto »Ein Land, zwei Systeme« sollte Autonomie gewähren für mindestens 50 Jahre, doch schnell wurden Presse- und Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Und seit genau 5 Jahren, am 30.06.2020, ist das neue sogenannte Sicherheitsgesetz in Kraft, das jede kritische Äußerung zur Gefahr macht. Die Proteste der Zivilgesellschaft sind seither fast verstummt und gerade aktuell hat sich mit der League of Social Democrats auch die letzte pro-demokratische Partei Hongkongs formell aufgelöst. Viele Künstler und Intellektuelle sind längst außer Landes. André Zanto hat einen von ihnen, Casey Wong, in Taiwan getroffen.
Casey Wong erzählt, wie er am Tag, als das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft trat, auf seinem BMX-Rad durch die Stadt voller Polizisten fuhr.
And got stopped by the police 5 times.
5-mal wurde er angehalten. Alle Festnahmen filmte er heimlich, um die Aufnahmen danach deutschen Medien zu schicken.
But I was secretly recording them with my GoPro and then send them to German press. To show how crazy Hong Kong is really.
Als sich Casey Wong an diese wilde Zeit des Katz-und-Maus-Spielens mit der Polizei in Hongkong erinnert, schwankt er zwischen Humor und großer Ernsthaftigkeit. Viele Kunstwerke hat er in dieser Zeit geschaffen, die jetzt um ihn herum versammelt sind. In seinem knapp 100 Quadratmeter großen Studio in der taiwanischen Metropole Taichung. Gleich ins Auge fällt ein großer roter Pappmaché-Roboter mit dem Kommunistenstern auf der Brust.
Attack of the Red Giant.
Angriff des roten Giganten heißt das Kunstwerk, das er 2013 schuf und oft damit auf Hongkongs Straßen fotografiert wurde.
The way I usually done my protest art is instead of a.
Wie ich meine Protestkunst gestalte, ist nicht herauszuschreien, was wir wollen, sondern ich zeige, was passiert.
So, there was a Japanese manga very popular at that time called Attack of the Titan.
Zu dieser Zeit war ein japanischer Manga sehr populär mit dem Titel Attack of the Titan. Dabei geht es um einen Riesen, der eine Stadt angreift und zur Verteidigung errichten die Bewohner eine Mauer, die 100 Jahre lang hält. Aber die jüngere Generation glaubt dann nicht mehr an die Gefahr. Der Titan frisst einige und es gibt Überläufer. Eine faszinierende Geschichte und ich dachte, das ist wie in Hongkong.
Wow, this is like Hong Kong. This is the story.
Die kommunistische Partei frisst uns lebendig und unterwandert uns.
They're eating us alive and they're walking amongst us.
Als ich den roten Giganten auf die Straße zu den Protesten brachte, fiel der sofort auf, weil er fast 3 Meter groß ist.
Casey Wong wurde 1970 in Hongkong geboren, wo die Briten bis 1997 das Sagen hatten. In den USA studierte Wong später Architektur, machte seinen Master in Bildhauerei in London und seinen Doktor der schönen Künste in Melbourne. In Hongkong befasste sich seine Kunst anfangs mit innenpolitischen Problemen der Metropole, wie teure Mieten und Obdachlosigkeit. Aber die Verhaftung des Künstlers Ai Weiwei 2011 auf dem chinesischen Festland politisierte seine Arbeit.
I basically pump out artwork almost every week. because there was bad news every week.
Fast jede Woche schuf er ein neues Kunstwerk, um sich an der Kommunistischen Partei Chinas und deren Machtübernahme in Hongkong abzuarbeiten. Aber das nationale Sicherheitsgesetz vom 30. Juni 2020 war eine Zäsur. Im Januar 2021 werden viele Hongkonger arrestiert.
The government arrested at least 47 publicly elected legislators, lawyers.
Die Regierung ließ mindestens 47 gewählte Abgeordnete, Anwälte und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft festnehmen. Dieser Fall hat meine Meinung geändert. Da konnte ich sehen, dass es keine Zukunft für Hongkong gibt.
Der damals 51-Jährige organisierte monatelang heimlich seine Ausreise. Tausende Bücher verschenkte er. Sein halbes Vermögen sei dabei draufgegangen, seine Kunst nach Taiwan zu schiffen. Bei der Ausreise im Sommer 2021 verfolgten ihn 4 Polizisten in Zivil bis zum Flugzeuggate.
Und dann endlich gab ich der Fluggesellschaft meinen Pass und meinen Boardingpass. Und als sie mir erlaubten, an Bord zu gehen, war ich so glücklich.
So happy at that point.
Ich habe mich dann umgedreht und diesen Polizisten gewunken.
I say, fuck you, bye.
Auch in Taiwan ließ ihn Hongkong nicht los. Gerade hat er in Taipei eine Ausstellung kuratiert mit Briefen und Kunstwerken von politischen Gefangenen, nicht nur aus Hongkong. Eine Videoinstallation spielt bekannte Melodien der Hongkong-Proteste. Die Freiheitsbewegung soll am Leben bleiben, wünscht sich Casey Wong. Wenn schon nicht auf der Straße, dann wenigstens in der Kunst.
André Zantoff berichtete. Kunst hierzulande ist frei, aber muss nicht weniger politisch sein, wie am Beispiel Ars Viva zu sehen. Das ist ein Nachwuchspreis im Bereich der bildenden Kunst, der vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft vergeben wird, mit einer langen Tradition, die bis in die 50er Jahre zurückreicht. Ausgezeichnet und mit einer Ausstellung gefördert wurden demnach schon Georg Baselitz, Rosemarie Trockel, Candida Höfer, Wolfgang Tillmanns, Thomas Demand oder Katharina Sieverding, um nur einige wenige zu nennen. Die mit dem Preis Ars Viva 2025 ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler haben Werke für ihre Ausstellung im Münchner Haus der Kunst eigens produziert und unseren Kritiker Tobi Krone zum Nachdenken angeregt.
Auf dem Museumsboden liegen 3 schmiedeeiserne Gartentore. Die Patina des Rostes hat Überhand genommen und sich unten schon stark ins Metall gefressen. Die Artefakte, sie liegen also da, ein bisschen wie zur Abholung. Wären sie nicht so formalistisch symmetrisch im Raum angeordnet? Vielleicht sollte man von einem Ready-Made sprechen, im Sinne des Urinals, das der Künstler Marcel Duchamp vor einem Jahrhundert ausgestellt hat und das er zur Kunst erklärte. Und da lächelt Künstlerin Vishwa Celestino.
So I actually didn't go to art school, I went to law school. So all these references, they kind of came later to me.
Ursprünglich hatte ich gar keine Kunstausbildung, sondern eine Jura-Ausbildung. Diese ganzen Referenzen aus der Kunstgeschichte lernte ich erst später kennen. Ich dachte erst an diese indigenen Praktiken, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, etwas zu nehmen und einfach anders zu benennen. Das war schon vor Duchamp.
It's prior to Duchamp.
Vishwa Celestino geht es bei den rostigen Gartentoren seines Vaters weniger darum, brasilianisches Kunsthandwerk zu präsentieren. Es geht hier um Konzeptkunst und dabei auch um die Frage, durch welche Bedeutungsverschiebung im Kunstbetrieb private, vermeintlich banale Alltagsgegenstände zu Ausstellungsstücken werden. Vishwa Celestinos spezielles Interesse gilt dabei der vertraglichen Aushandlung des Leihwerts, die dahinter steckt. Pro Ausstellungsmonat bekommt sein Vater in Brasilien Geld vom Museum. Wie viel? Das soll kein Geheimnis sein. Das ist ja gerade die Transparenz darüber, wie Dinge gemacht werden. Es ist immer ein Aushandeln mit der Institution, wie viel sie zahlen kann. In diesem Fall erhält mein Vater 500 Euro pro Teil und Ausstellungsmonat. Jana Baumann, Kuratorin am Haus der Kunst.
Ich glaube, in allererster Linie geht es der Künstlerin tatsächlich um das gemeinsame Gespräch, auch mit der Institution oder der Kuratorin, welcher Akt, welche Geste etwas bedeutet und eben auch die Handlungsmacht des Einzelnen wieder hervorzuheben.
Vishwa Celestino, Jahrgang 1990, ist dafür mit dem Ars Viva-Preis für NachwuchskünstlerInnen ausgezeichnet worden. Für ein kopflastiges, aber zweifellos kreatives Konzept. Die anderen Ausgezeichneten schaffen dagegen drastische Bilder, die in unsere kriegerische Zeit passen. Helena Oambembe, geboren 1994 in Südafrika, zeigt großformatige Gemälde in einer tarnfarbenen Wischtechnik. Sie vervielfacht das Gruppenfoto einer Miliz und verfremdet die Gesichter teils zu Totenköpfen. Oambembe stellt sich hier der Familiengeschichte, die mit ihren angolanischen Eltern begann.
Der Konfrontation, dass die Eltern das Land verlassen mussten und dann in Namibia eben zueinander gefunden haben und eben dieser Zwang, ins Militär eintreten zu müssen und vielleicht ja, gegen die eigenen Bürger aufzubegehren, um selber irgendwie einen Weg zu finden, zu überleben.
Am Ende der kleinen, aber prägnanten, innovativen Ausstellung erwartet uns ein Haufen aus schrottreifen, ausgeweideten Motorrollern, pittoresk aufgetürmt vom belgischen Künstler Vincent Scheers. Jahrgang 1990, der obendrauf die Figuren zweier kämpfender Hähne platziert hat, als Symbol für die Weltpolitik.
Zwei Tiere mit ganz viel Ego, die um ein Gerät kämpfen, wo sie nicht verstehen, wie es funktioniert. Und wenn sie es doch verstehen sollten, wie es funktioniert, dann haben sie auch nicht die Fähigkeit, es zu bedienen. Und selbst wenn sie es bedienen könnte, der Roller ist schon seit längst kaputt. Also den kann man nicht mehr bedienen. Also es ist eigentlich so ein nützloser Ego-Streit.
Für Macht, Ohnmacht, Kritik und Hoffnung findet Vincent Scheers, der in München studiert hat und lebt, eine absurd brutale Bildsprache. So hängt er einen Stacheldrahtzaun mit seinen angespitzten Pfählen im lichtdurchfluteten Treppenhaus so von der Decke herunter, als ob ein Tornado ihn nach oben wirbeln würde. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man die gelben, zerbrechlichen Schmetterlinge darauf. Jana Baumann.
Diese Zärtlichkeit, dieses Poetische, dieses Fürempathie und diese mehrseitige Perspektive, das Menschsein zu beleuchten, ist Vincents große Stärke. Und ich glaube, das sind genau die Themen, die uns auch einfach in die Zukunft tragen können.
Aus dem Haus der Kunst in München vom Ars Viva Preis 2025 berichtete Tobi Krone. Hochkarätigste Werke moderner Kunst aus der sagenumwobenen Sammlung von Kaiserin Farah Diba aus dem Iran wären beinahe mal in Berlin zu sehen gewesen. Nach der Einigung im Atomstreit mit dem iranischen Regime hätte die Kunst als Brückenschlag in konfliktreicher Zeit fungieren sollen, so die Worte des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Ziemlich genau 10 Jahre ist das her, das Projekt zerschlug sich. Die Sammlung aus der Zeit von Kaiser Reza Pahlavi enthält wertvollste Schlüsselwerke zeitgenössischer westlicher Kunst. Und natürlich fehlt ein Andy Warhol nicht in dieser Sammlung. Der berühmte US-Künstler war 1976 tatsächlich auch selbst im Iran auf Einladung des Schahs, um ein Porträt von Kaiserin Farah Diba zu malen. Die politischen Verhältnisse interessierten ihn dabei wenig. Genau davon aber handelt ein Theaterstück in Washington, das auch viele Themen anspricht, die das Verhältnis USA-Iran gerade aktuell bestimmen. Wladimir Balzer berichtet.
Andy Warhol ist in seinem Hotelzimmer in Teheran. Es ist der Sommer 1976, der Schah regiert noch. Der größte Popkünstler seiner Zeit soll Porträts vom Königspaar malen. Doch plötzlich findet er sich auf einer Theaterbühne in Washington wieder, im Sommer 2025. Und er würde sich eigentlich am liebsten verstecken und nur übers Telefon kommunizieren. Nur nichts mitbekommen von da draußen. Weder im Washington von heute, noch im Teheran von damals.
I'll say ring ring, and then you say hello. Ring ring.
Hello.
Oh, hi.
Es wird klar, dieser Künstler ist einer, der gerne viel Geld macht und Bedenken beiseite schiebt, wen er da eigentlich porträtiert.
And you know that my big break into the art world was when I painted dollar bills. Because I wanted to paint something that everyone loves.
Ich begann erfolgreich zu werden, als ich Dollarscheine malte. Ich wollte das malen, was jeder mag, sagt er. Seine Isolation im Hotelzimmer ist schnell vorbei, als Farhad hineinstürmt und droht ihn zu entführen. Warhol versucht sich rauszureden, bietet Geld an, aber bringt den Kidnapper, der vom Schah-Regime gefoltert wurde, der Teile seiner Familie verloren hat, eher dazu, dem umsatzbewussten Künstler ein paar Dinge über die politische Lage im Iran zu erklären. Dass das Schah-Regime nicht harmlos sei, dass sie was ändern müsse.
Our government has had people shot and tortured.
Gee, that's awful.
Yes, that is awful.
Am Anfang bezeichnet sich Warhol noch als unpolitisch. Der iranische Revolutionär will weniger über Politik reden, sondern mehr über Menschenrechte. Es geht in diesem Stück in Washington auch um gesellschaftliche Verantwortung von Künstlern. Der Regisseur des Abends wollte zeigen, wie ignorant Andy Warhol in dieses Land fährt.
in that conversation, he learns a lot about Iran, things that he didn't know about, because he came to Iran completely ignorant about the country.
Alex Mills spielt den Künstler kraftvoll und zum Teil komödiantisch.
And I say that Andy Warhol kind of represents the general ignorant person, you know, not understanding foreign politics.
Eine politisch ignorante Person, so beschreibt den Künstler. Eine der Besucherinnen im vollbesetzten Theater ist begeistert von dem, was sie auf der Bühne gesehen hat. Die Nebeneinanderstellung des kommerziellen Geistes auf der einen Seite und der politische Kampf auf der anderen.
I thought it was very well done, just the juxtaposition of the commercialism and the political fight of against injustice. It was beautiful. I loved it.
Andy Warhol war tatsächlich im Iran. Es sind tatsächlich Porträts des Königspaares entstanden. Die Begegnung im Hotelzimmer ist fiktiv, aber sie zeigt, wie das Schah-Regime international wahrgenommen wurde.
I play the role of Farhad and Andy Warhol in Iran at Mosaic Theater.
Nathan Mohebi, der den Entführer spielt, war während der Arbeit am Stück abgelenkt, weil er viel mit Familie und Freunden in Teheran telefonieren musste. Das Land war im Krieg mit Israel, später fielen US-Bomben auf Atomanlagen. Er ist kein Freund der Trump-Regierung, sagt er, und Eingriffe in den Nahen Osten, um Regime zu stürzen, hätten nie funktioniert.
I do not like our current administration in office right now, and I'm very weary of any talk of a foreign country coming into any Middle Eastern country and starting a regime change. It has never worked in the past. I don't want the area, you know, where my people are from to be scattered. So I'm very weary of what's happening over there right now.
Nathan Mohebi wurde in den USA geboren. Seine Eltern sind Ende der 70er vor der Islamischen Revolution geflohen. Was nach dem Sturz des Schahs kam, war das noch brutalere Ayatollah-Regime. Aber Nathan ist sich sicher, die Menschen werden noch die Regierung bekommen, die sie während des Widerstands in den 70ern eigentlich haben wollten.
I have no worries that when the right time comes, they will have the government that they've been longing for since the 70s.
Am Ende kommen sich die beiden, der Entführer und der Künstler, diese beiden so unterschiedlichen Figuren näher. Beide haben voneinander gelernt. Als Warhol seinem Entführer entkommen könnte, tut er es nicht.
Wladimir Balzer über Andy Warhol in Iran. Das Jüdische Museum Berlin erhält mehr Geld vom Bund. Informationen dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
550.000 Euro zusätzliche Bundesmittel gibt es für das Museum, das erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Erst vor wenigen Tagen wurde ja öffentlich, dass der Bund im aktuellen Haushalt über 2 Milliarden mehr für Kultur ausgeben will. Ein Teil davon fließt nun also an das gut besuchte Jüdische Museum in Berlin. Es sei ein Ort der Geschichte und der Erinnerung und ein Bollwerk gegen Antisemitismus, begründete Kulturstaatsminister Weimer die zusätzlichen Finanzmittel. Die Direktorin des Museums, Hetty Berg, erklärte, die zusätzlichen Mittel bestärken uns in unserem Auftrag, jüdische Kultur in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar zu machen. Das ist unsere zentrale Aufgabe, so Berg. Auf dem britischen Glastonbury Festival kam es am Wochenende zu einem Eklat, da zwei Bands sich dezidiert antisemitisch bei ihren Auftritten äußerten und unter anderem der israelischen Armee den Tod wünschten. Wir haben berichtet. Der Auftritt der Band Kneecap wurde von vornherein nicht von der BBC übertragen, doch die Äußerungen eines Rappers waren in der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt zu sehen. Der Vorfall sorgte für heftige Kritik und eine Sprecherin der BBC entschuldigte sich heute.
To issue a warning on screen while streaming online.
Die Entscheidung, während der Live-Ausstrahlung eine Warnung wegen der unangemessenen Sprache einzublenden, entsprach unseren redaktionellen Vorgaben. Der Auftritt ist in der Mediathek auch nicht mehr abrufbar. Aber im Rückblick hätten wir die Übertragung abbrechen müssen und bedauern, dass das nicht passiert ist.
This did not happen.
Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, es gebe keine Entschuldigung für diese Art entsetzlicher Hassreden. Die israelische Botschaft kritisierte eine hasserfüllte Rhetorik während des Festivals und prangerte eine Normalisierung extremistischer Sprache und die Verherrlichung von Gewalt an. Die Migrationspolitik von Donald Trump hat ihren Weg nun auch auf den Laufsteg der internationalen Fashion-Shows in Paris gefunden. Der mexikanisch-amerikanische Designer Willy Chavarria ließ männliche Models in ähnlicher Kleidung auftreten, wie sie die Gefangenen im Abschiebegefängnis in El Salvador tragen müssen. 35 kahlrasierte Männer mit weißen, übergroßen T-Shirts und Shorts knieten sich mit gesenkten Köpfen auf den Boden. Die Show hat den Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, verärgert. Sie glorifiziere Kriminelle, schrieb er auf X. Bukele gilt als enger Vertrauter von Donald Trump.
Danke, Susanne Lohweg. Nach den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend alles Aktuelle zur Hitzewelle in Deutschland und alles zur anhaltenden Debatte um die Stromsteuer. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.